Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Ich finde das so schön, dass du so heute so herzlich drauf bist, Peter. Hast du gute Laune am Wörthersee?
Ja, das Wetter ist wunderbar, blauer Himmel, ein paar Schäfchenwolken, 22 Grad, also nicht zu heiß, ist so ein bisschen abgekühlt, also alles wunderbar. Und wunderbar ist auch, dass es unser Hörbuch jetzt endlich gibt am 10. September. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, aber um den 10. September ist das Hörbuch dann auf allen Plattformen, wo es Hörbücher zu hören und zu kaufen gibt, abrufbar. Und endlich, weil viele gefragt haben, ist das Hörbuch on air.
Ja, ich glaube, wir waren letztens auch schon mal einmal kurz vorausgaloppiert, weil wir dachten, das Hörbuch ist schon raus. Dabei war es gar nicht raus. Aber jetzt,
genau,
da freuen wir uns.
Wir freuen uns genauso darüber, dass Tanina Akquise betrieben
hat.
Und ich bin ganz gespannt, was sich denn dahinter verbirgt.
Du, pass auf, 10 Minuten bevor es hier in unsere Aufnahme ging, war ich noch kurz an der Tankstelle hier um die Ecke. Und ja, ist Gütersloh. Ich kenne die, die kennen mich. Und da fragte einer der Tankstellenmitarbeiter, Mensch, Tanina, hast du heute frei? Ja, schönen Sonntag. Ich so, nee, ich arbeite jetzt noch. Ich mache doch auch einen Podcast. So, und dann guckte er mich ganz groß an und seine Kollegin auch. Ja, was ist das denn für einer? Dann habe ich denen das erklärt, Tatort Krankenhaus, mit dem Patientenanwalt, echte Fälle, wenn Ärzte Fehler machen. Sofort kam der Kommentar, ach ja, das ist ja auch alles Fusch, was die machen. Da musste ich aber erstmal dazwischen grätschen und sagen, nee, das ist es nämlich eben nicht. Es sind Fehler, die passieren, das sagen wir auch immer wieder. Und kein Arzt und keine Ärztin auf dieser Welt macht sowas absichtlich. Das haben die dann auch verstanden und haben nochmal gefragt, wie heißt der? Ja, Tatort Krankenhaus. Ja, das könnte man sich ja gut merken. Und die haben mir natürlich in die Hand versprochen, dass sie da jetzt mal reinhören. 2 Hörer mehr, die müssen wir jetzt aber auch überzeugen.
Ja.
So, was fehlt uns denn noch zum Einstieg in unseren heutigen Fall?
Unsere liebgewonnene Gewohnheit, nämlich die Hörermail am Anfang unseres jeden Podcasts. Und diesmal kommt die Hörermail von Tanja. Und Tanina gibt uns die jetzt einmal kurz zum Besten.
Ja, kurz ist auch das Stichwort, die ist ganz kurz gefasst von der Tanja. Hallo Tanina und Peter, erstmal ein großes Lob für diesen interessanten Podcast, bei dem ich schon viel lernen durfte. Sehr gerne. In Folge 49 habt ihr auf Wechselwirkungen hingewiesen, die auf Karten in der Apotheke beschrieben werden.
Ja, W wie Karten, Wechselwirkungskarten.
Also ja.
Und da hatten wir doch damals noch ein großes Lob von einem Vorstand der Westfälischen Apothekerkammer bekommen.
Genau.
Weil die hatten das, glaube ich, damals initiiert und verteilt und hatten danach sehr, sehr viele Anfragen von Apotheken, die diese Karten auch haben wollten.
Genau. Und Tanja schreibt uns, dazu hätte ich folgenden Tipp zur Ergänzung. Es gibt eine Internetseite der Apothekenumschau, wer kennt sie nicht, auf der man seine Medikamente eingeben kann und etwaige Wechselwirkungen angezeigt werden. Gute Sache. Ich glaube zwar mittlerweile kann einem das auch ChatGPT anzeigen, aber da sind ja auch immer noch so einige Fehler drin. Deswegen verlassen wir uns da doch auch lieber auf eine Internetseite der Apothekenumschau. Und Tanja schickt uns auch den Link zur Internetseite mit und den packen wir euch auch zu dieser Folge dazu.
In den Shownotes.
Genau. Danke dir, Tanja, für diesen Hinweis. Das nehmen wir sehr, sehr gerne mit auf. Und dann starten wir jetzt mit unserem heutigen Fall.
Genau. Und heute geht's um Amelie. Ein damals, ist noch gar nicht so lange her, 9-jähriges Mädchen, das nach einem erstmal harmlos wirkenden Fahrradsturz schwerste gesundheitliche Folgen davongetragen hat. Und die ganze Geschichte von Amelie hat Tanina jetzt für euch.
Ja, und die beginnt an einem Montagnachmittag im April 2021. Es ist ein sonniger, aber recht kühler Frühlingstag in Baden-Württemberg. Dort lebt Amelie mit ihren Eltern. Zu der Zeit gilt wegen der Corona-Pandemie die Bundesnotbremse. Es gibt Kontaktbeschränkungen. Für Kinder unter 14 Jahren gelten die allerdings nicht. Und das bedeutet, Kinder können durchaus mit anderen Kindern draußen spielen, solange es sich um kleinere Gruppen handelt. Und auch Amelie und ihre Schulfreundin Hülya zieht es nach draußen. Die beiden drehen, wie so oft, eine Runde mit dem Fahrrad durch die verkehrsberuhigte Siedlung, in der sie beide wohnen. An diesem Tag allerdings sind die beiden Mädchen nur auf einem Fahrrad unterwegs. Bei Amelies Fahrrad ist die Kette abgesprungen, die soll der Papa am Abend wieder draufziehen. Während Hülya in die Pedalen tritt, sitzt Amelie auf dem Gepäckträger. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sie ausnahmsweise keinen Helm trägt. Und dann passiert es. Ein unglücklicher Moment. Vielleicht war es ein Stein, vielleicht ein kleiner falscher Schlenker. Amelie verliert auf dem Gepäckträger das Gleichgewicht. Sie fällt vom Rad und schlägt mit dem Kopf auf den Asphalt. Direkt am Kieferwinkel. Eine Platzwunde ist zu sehen. Sie blutet und sie schreit vor Schreck und Schmerzen. Die Nachbarn hören das, eilen herbei. Kurze Zeit später kommt auch Amelies Mutter angerannt. Und sie sagt später: Ich habe nur gesehen, dass sie da lag, ganz benommen. Sie hat gesagt, ihr sei schwindelig. Ich habe sofort Angst gehabt, dass das mehr ist als nur diese Wunde. Amelie wird ins nächste Krankenhaus gebracht. Der Arzt in der Notaufnahme sieht sich die blutende Kopfwunde an. Sie ist nicht groß. Sie wird gereinigt und anschließend verbunden. Aber Amelie wiederholt immer wieder, dass sie müde sei und dass sie sich so ganz komisch fühle. Ihr Vater sagt, wir haben das den Ärzten immer wieder gesagt, immer wieder, dass sie so schläfrig wirkt, dass sie ganz anders ist als sonst. Aber man meinte nur, das sei ganz normal nach so einem Sturz, das sei die Aufregung. So, und jetzt sehe ich, Peter, du kannst dich kaum noch am Stuhl halten, bei dir schrillen hier gerade alle Alarmglocken.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Moment. Also bei einem Sturz auf den Kopf und noch dazu ohne Helm ist immer Vorsicht geboten, gerade bei Kindern. Kann sich hinter einer zunächst kleinen Verletzung auch eine viel schwerwiegende Schädigung verbergen. Müdigkeit, wie von dir geschildert, Schwindel oder das Gefühl, komisch im Kopf zu sein, das können schon frühe Warnzeichen für eine innere Verletzung oder eine Hirnbeteiligung sein. Und da ist einfach eine gründliche neurologische Untersuchung oder eine Bildgebung wären an diesem Abend einfach Standard gewesen.
Ja, aber genau das passiert nicht. Amelie fährt mit ihren Eltern wieder nach Hause. Dort schläft sie nur kurze Zeit später völlig erschöpft ein. In der Nacht, gegen Mitternacht, schreit sie plötzlich auf. Ihre Eltern eilen besorgt ins Kinderzimmer und finden Amelie in einem beunruhigenden Zustand vor. Ihre Tochter ist kaum noch ansprechbar. Sie lässt sich auch nur ganz schlecht wecken. Ihre Eltern alarmieren sofort den Rettungsdienst. Der Notarzt entscheidet, Amelie muss so schnell wie möglich in die Universitätsklinik. Dort angekommen zeigt sich, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Jetzt wird ein CT angefertigt und das liefert dramatische Befunde. Amelie hat sich bei dem Sturz nicht nur eine Fraktur im Bereich des Schädelknochens zugezogen, sondern auch eine Verletzung einer der wichtigsten Schlagadern im Hals, der Arteria carotis interna. Das Gefäß ist eingerissen, man spricht jetzt in diesem Fall von einer Dissektion.
Ja, und das ist eine sehr, sehr gefährliche, wenn nicht gar hochgefährliche Situation. Die Carotis interna, also das ist die interne Halsschlagader, abgekürzt ACI in der Neurologensprache, die versorgt große Teile des Gehirns mit Blut. Und wenn sie verletzt ist, können Schlaganfälle die Folge sein, auch schon bei Kindern. Und wenn Teile des Gehirns plötzlich nicht mehr richtig durchblutet werden, spricht man von einem Hirninfarkt.
Und genau das ist bei Amelia passiert. Das Blutgerinnsel hat eine wichtige Arterie blockiert und ein ganzer Bereich ihres Gehirns wurde nicht mehr richtig durchblutet. Also wie du schon gesagt hast, Fachleute nennen das einen Hirninfarkt. Das ist eine spezielle Form des Schlaganfalls. Also jeder Hirninfarkt ist ein Schlaganfall, aber nicht jeder Schlaganfall ist ein Hirninfarkt. Bei Amelie ist es beides. Die Neurochirurgen handeln jetzt sofort. Sie versuchen, das Gerinnsel zu entfernen, einen Stent einzusetzen und damit die Durchblutung wiederherzustellen. Zunächst gelingt das auch, aber das Gefäß verschließt sich erneut bei Amelie. Schließlich treffen die Neurochirurgen eine bittere Entscheidung. Sie müssen jetzt die verletzte Arterie dauerhaft verschließen, damit kein neues Gerinnsel entstehen kann. Amelie überlebt, aber die Schäden sind schwer. Nach der Operation leidet sie an einer Hemiparese, also einer halbseitigen Lähmung. Da kommen Sprachstörungen dazu und eine Lähmung im Gesicht. In den Wochen danach wird sie extubiert, beginnt jetzt ganz langsam wieder zu sprechen und sich zu bewegen. Aber die Defizite bleiben doch sehr gravierend.
Ja, nach so einem Ereignis beginnt ein sehr, sehr langer und mühsamer Weg der Rehabilitation. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, das ganze Programm. Bei Kindern ist die Hoffnung groß, dass das Gehirn sich anpasst, dass es neue Verbindungen bildet und verloren gegangene Funktionen zumindest teilweise anderweitig wieder übernommen werden. Aber man muss ehrlich sagen, solche schweren Schlaganfälle im Kindesalter hinterlassen fast immer bleibende gesundheitliche Spuren.
Ja, genau so zeigt sich das ja auch bei Amelie. Sie verbringt Monate in der Reha-Klinik. Sie wird auch schulisch dort betreut und am Ende des Aufenthalts hat sie immer noch große Schwierigkeiten beim Sprechen. Probleme mit der Feinmotorik, sie kann ihre rechte Hand nur eingeschränkt benutzen. Auch beim Lesen, Schreiben, beim Verstehen von Texten hinkt sie ihrer Altersgruppe jetzt hinterher. Die Ärzte empfehlen schließlich eine sonderpädagogische Förderung. Also eine normale Grundschullaufbahn scheint jetzt kaum noch möglich bei ihr. Und auch in den Jahren danach, bis heute, sind 3 Jahre, bleibt Amelie ein mehrfach eingeschränktes Kind. Sie hat Spastiken in der Hand, eine Fußheberschwäche, weiterhin Wortfindungsstörungen, Unsicherheiten in der Aufmerksamkeit und sie braucht weiterhin intensive Therapien, um den Alltag zu bewältigen.
Ja, man darf nicht vergessen, wir reden hier von einem Kind, das mit 9 Jahren ein völlig normales Leben hätte führen können und das nun lebenslang auf Unterstützung angewiesen sein wird. Und auch wenn sich der Zustand verbessert, er wird nie so sein, dass sie völlig beschwerdefrei ist und mit einem gewöhnlichen Kind, einem gewöhnlichen jungen Erwachsenen und später mit einem, Anführungszeichen, gewöhnlichen Erwachsenen vergleichbar ist. Und ja, aus so einem banalen Fahrradsturz ist ein medizinischer Notfall geworden, dessen Folgen ja leider nicht mehr umkehrbar sind.
Und das war natürlich auch der Zeitpunkt, wo die Eltern irgendwann von Amelie gesagt haben, wir müssen jetzt hier irgendwas machen, wir müssen das aufklären, wir müssen der Sache nachgehen. Peter, es ist ja immer so ein bisschen befremdlich, wenn man jetzt hier die juristischen Unterlagen liest, die ich ja hier auch zur Verfügung habe. Da ist ja immer Amelie als die Klägerin genannt. Das mutet einem ja immer ein bisschen seltsam an als 9-Jährige. Aber es ist tatsächlich so, es sind in dem Fall dann nicht die Eltern?
Nein. Es ist immer Kläger das Kind, aber gesetzlich vertreten durch die Eltern, wenn beide sorgeberechtigt sind. Wenn nur ein Elternteil sorgeberechtig ist, dann ist das Elternteil der gesetzliche Vertreter. Aber Kläger ist ja das Kind. Auch ein 1-jähriges Kind kann Kläger sein. Und es sind nicht die Eltern, die dann entsprechend die Ansprüche geltend machen. Mhm. Aber bevor wir zu dem Juristischen kommen, da wirst du mich ja gleich nachfragen, wie wir da vorgegangen sind, möchte ich noch mal einen Appell aussprechen, weil es ist unheimlich wichtig, dass man beim Radfahren und wenn es noch so kurze Strecken sind, einen Helm trägt. Das war jetzt hier nicht der Fall. Und ich wundere mich immer über die Eltern, die dann mit ihren Kindern fahren und selbst keinen Helm tragen. Die Kinder tragen dann einen Helm und die Eltern nicht. Da ist die Vorbildfunktion doch nicht so allerbestens ausgefüllt. Ich habe früher ja auch mal ein bisschen Triathlon gemacht und bei uns in der Gruppe galt immer, man darf nur mitfahren, wenn man einen Helm anhat. Sonst darf man nicht mitfahren. Da haben wir auch keine Ausnahme gemacht. Aber ja, bei Einzeltraining ist ein Kollege leider ohne Helm gefahren und ist dann tödlich verletzt worden durch einen Autofahrer. Also ein anderer, das war dann einige Jahre später, ist zum Pflegefall geworden, weil er auch ohne Helm gefahren ist und auf den Kopf gefallen ist. Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn man das so im engsten Kreis dann erlebt hat, dann weiß man, was ein Helm alles an Schäden vermeiden kann. Und darum Appell an alle Radfahrer, immer Helm anziehen, auch wenn die Frisur dann ein bisschen drunter leidet. Das ist kein Vergleich, wenn die Haare abrasiert werden müssen, weil man den Schädel öffnen muss.
Ja, ich finde, wir können zwischendurch auch mal einen erhobenen Zeigefinger. Warum nicht? Ne? Wenn es so was Gutes ist, auf jeden Fall. Gut, in dem Fall von Amelie, es sind Kinder. In dem Augenblick hatten die Eltern da auch keine Übersicht drüber. Und es war ja auch so, dass Amelie sonst beim Fahrradfahren immer einen Helm getragen hat. Jetzt hat sie auf dem Gepäckträger gesessen. Man weiß nicht, was in so einem Kind vorgeht. Vielleicht war der Helm gerade nicht greifbar. Sie hat gedacht, Gott, ich sitze da nur mal eben spontan auf dem Gepäckträger und gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wir können schon davon ausgehen, hätte sie einen Helm aufgehabt, dann wäre der Schaden wahrscheinlich nicht so groß gewesen. Und Peter, also dass sie den Helm jetzt nicht getragen hat, das ist in unserer juristischen Aufarbeitung, spielt das noch eine Rolle oder hat das in diesem Fall jetzt gar keine Rolle gespielt?
Nein, das hat keine Rolle gespielt. Man kann aber darüber nachdenken, weil ein Mitverschulden des Geschädigten spielt bei der Schadensbemessung im Regelfall natürlich schon eine gewichtige Rolle. Aber hier ist es so, meines Wissens zumindest nach, ich lasse mich da gerne korrigieren, ist es rechtlich nicht verpflichtend, dass man einen Helm beim Fahrradfahren trägt. Und wenn es keine entsprechende Verpflichtung rechtlicher Natur gibt, dann kann es auch nicht zu einem Mitverschuldensvorwurf kommen. Und darum bleibt das insoweit in diesem Fall außen vor. Das wäre jetzt was anderes, wenn Sie jetzt, gut, war jetzt zu jung, aber sagen wir mal, sie wäre junger Erwachsener und wäre dann mit einem Roller gefahren ohne Helm. Mhm. Dann ergibt sich da schon eine andere Sach- und Rechtslage.
Also auch die gegnerische Partei, also sagen wir jetzt der Versicherer des Krankenhauses, hat das nicht als entscheidenden Punkt noch mit eingebracht und gesagt, das Kind hätte aber auch einen Helm tragen müssen. Also das ist kein Thema gewesen.
Nein, das wurde nicht vorgebracht.
So, jetzt seid ihr ja tätig geworden. Und wir wissen ja mittlerweile als erfahrene Tatort-Krankenhaushörer, dass es immer erst oder in den meisten Fällen ja mit einem Gutachten startet. Jetzt haben wir ja gesagt, dass unser Fall in Baden-Württemberg spielt. Und da, Peter, gibt es ja noch eine Besonderheit.
Genau, wir hatten uns überlegt, ein Gutachten einzuholen über die Stichungsstelle bzw. die Gutachterkommission. Und ja, da gibt es eine Besonderheit. Das ärgert mich eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Ja, ich muss sogar sagen, seit Jahrzehnten, dass man nicht in der Lage ist, einheitliche Statuten bundesweit aufzustellen für diese Verfahren vor den Ärztekammern. Die sind quasi überall unterschiedlich. Jedes Land oder jede Region, manchmal ist das länderübergreifend, kocht so ihr eigenes Süppchen und hat ihr eigenes Statut. Und man findet kein gemeinsames. Und bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg gibt es die Besonderheit, dass hier grundsätzlich nur gegen die Ärzte persönlich und nicht gegen das Krankenhaus ein Verfahren eingeleitet werden kann. Meines Wissens kann man das bei fast allen anderen Landesärztekammern tun, aber in Baden-Württemberg geht das nicht. Und hier war es so, dass der Arzt dagegen war. Das Krankenhaus wollte das Verfahren durchführen, also das Schlichtungsverfahren, aber der Arzt nicht. Und dann ist das schon erledigt und man konnte dieses Schlichtungsverfahren vor der Gutachterkommission, heißt die jetzt in Baden-Württemberg ein bisschen anders, aber es weiß jeder, was damit gemeint ist, konnte man nicht durchführen. Und darum war dieser Weg dann ausgeschlossen und wir mussten in dem Fall wieder über den medizinischen Dienst ein Gutachten einholen.
Wie sind denn die Erfolgsquoten bei solchen Gutachten?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also man muss ein Stück weit unterscheiden zwischen den Gutachten der Schlichtungsstellen, / Gutachterkommissionen und des medizinischen Dienstes. Wir haben da so, was die Gutachterkommissionen anbelangt, ein Nord-Süd-Gefälle. Wir sind so im Regelfall im Norden bei etwa 30% plus minus Erfolgsquote aus Sicht des Patienten und im Süden, so im bayerischen Raum, bei unter 20%, also deutlich weniger. Woran das liegen mag, darüber können wir mal vielleicht in einer Sonderfolge spekulieren. Bei den Gutachten des medizinischen Dienstes ist dieses Gefälle nicht so zu beobachten, aber die Erfolgsquoten sind noch geringer als bei den Gutachterkommissionen. Da liegen wir meines Wissens nach immer unter 30% aus Patientensicht.
Wie war es denn jetzt hier im Fall von Amelie?
Ja, also wir haben über den MD ein Gutachten eingeholt und da ist die, sagen wir mal, Kompetenz der Gutachter sehr unterschiedlich ausgeprägt, ohne jetzt irgendjemanden da auf den Schlips treten zu wollen. Und hier war es so, dass ein sehr renommierter Gutachter beauftragt worden ist. Der war zuletzt ärztlicher Direktor einer Universitätsklinik, sehr renommiert, sehr viele Lehrbücher geschrieben. Also wenn der was von sich gibt, dann hat das schon Gewicht. Und das ist eher selten der Fall. Aber wir waren glücklich, dass der medizinische Dienst auf ihn in dem Fall zurückgegriffen hat. Mhm. Der schreibt in seiner Zusammenfassung: Ein damals 9 Jahre altes Mädchen erleidet bei einem Sturz vom Fahrrad eine Kopfverletzung, welche zunächst als reine Weichteilverletzung imponiert. Nach freiem Intervall kommt es zu einer neurologischen Symptomatik. Mit etwa 6 bis 8 Stunden Verzögerung werden eine basisnahe Fraktur, eine Verletzung der Arteria carotis interna, wir haben vorhin gelernt, die innere Halsschlagader, und eine Thrombosierung der Arteria cerebri media, das ist diese mittlere Gehirnschlagader. Und gleichzeitig ist das die kraniale Fortsetzung der Arteria carotis interna, diagnostiziert und interventionell behandelt. Es verbleibt eine inkomplette Hemiparese rechts mit inkompletter Faszialisparese links und erhebliche kognitive Defizite. Und jetzt sagt er: Im Verzicht auf eine standardisierte und umfassende Anamnese und klinische Erstdiagnose liegt ein schwerer Behandlungsfehler. Unter anderem hätte ein CT, also eine Computertomographie, zumindest die knöcheren Verletzungen detektiert, wie er es sagt, also sichtbar gemacht. Also er spricht von einer Verzögerung von 6 bis 8 Stunden. Man hätte früher da was unternehmen müssen. Und dann sagt er in seiner weiteren Zusammenfassung, dass dann mit einer doch erheblichen Wahrscheinlichkeit die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen zumindest hätten gemildert werden können, wenn nicht gar ganz vermieden werden können.
Also Peter, wenn man schon einige Fälle bei uns im Podcast gehört hat, wenn man vielleicht sich auch schon mal Arzt-Chirurgen-Serien angeschaut hat und wenn man ein eigenes Kind hat, das eine Kopfverletzung hat, dann geht man doch mittlerweile wirklich davon aus, dass es eine ausgiebige Kopfuntersuchung gibt, sprich CT. Die hat es ja jetzt in diesem Fall wirklich nicht gegeben. Sag mir doch bitte, wie mache ich das, wenn ich als Eltern im Krankenhaus bin, meinem Kind ist das passiert, so wie hier bei Amelie. Sage ich dann, bitte machen Sie ein CT? Wie reagieren Ärzte bei sowas? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Ja, eigene Erfahrungswerte nicht, nur übermittelt von Mandanten. Und die sagen mir oftmals, ja, das haben wir erbeten, wenn nicht gar gefordert. Ja. Aber es wurde einfach nicht durchgeführt, weil das wurde nicht für erforderlich gehalten. Das ist sicherlich in vielen Fällen auch nicht erforderlich. Aber es ist meines Erachtens lieber einmal zu viel gemacht als einmal zu wenig. Das wäre so meine Herangehensweise. Und gerade wenn das jetzt korrespondiert mit weiteren Beschwerden, die sagt, sie hat Schwindel, ihr ist nicht gut, sie fühlt sich komisch. All sowas, denke ich, sollte gerade bei einem Kind dazu führen, dann lieber einmal ein kostenaufwendiges CT zu viel gemacht zu haben, als es unterlassen zu haben.
Mhm. Was mir jetzt gerade so im Kopf direkt rumschwirrt und ich könnte mir vorstellen, bei einigen unserer erfahrenen Hörer mittlerweile auch, also ich habe im Kopf gerade gravierender Behandlungsfehler.
Ja, also der Gutachter des MD, also der ehemalige Direktor der Universitätsklinik, der hat ihn als schweren Behandlungsfehler bezeichnet. Es gibt so im rechtlichen Sprachgebrauch keinen schweren Behandlungsfehler, sondern den einfachen und den sogenannten groben. Stimmt. Aber er meinte einen groben Behandlungsfehler. Letztendlich haben wir auch gelernt, ist das eine rechtliche Bewertung, aber die Mediziner liefern dazu die Anknüpfungstatsachen. Und wenn so ein renommierter Mediziner schon sagt, das ist ein schwerer Fehler, dann sind die Gerichte auch sehr schnell bereit, das auch in rechtlicher Hinsicht so zu sehen.
Mhm. Wie ist der Fall weitergegangen?
Die Gegenseite hat trotz der wirklich deutlichen Ausführungen des Gutachters sich nichts angenommen von dem, was er gesagt hat und gesagt, das sehen wir alles anders und da hätte nichts weiter gemacht werden müssen, da gab es keine Veranlassung und sie waren nicht bereit, in eine außergerichtliche Verständigung zu treten.
Damit wart ihr mit Sicherheit nicht zufrieden?
Nein, damit waren wir natürlich nicht zufrieden und darum haben wir auch geklagt. Und nach einer mündlichen Verhandlung, die, glaube ich, 6 Stunden gedauert hat, da haben wir alles Mögliche diskutiert, hat das Gericht einen Vorschlag gemacht, ohne ein eigenes Gutachten einzuholen, dass 200.000 Euro Schadensersatz gezahlt werden müssen.
Mhm.
Und das ist erstmal eine verlockende Summe in Anbetracht des Umstandes, dass man ja immer das Risiko noch läuft, dass der Gerichtsgutachter eine andere Auffassung nachher teilt und vielleicht dann gar nichts bei rauskommt. Das ist ja immer das Risiko. Ne? Das kann ja sein, dass er sich dem Gutachten des MD-Gutachters nicht anschließt und das Gericht aber das Gerichtsgutachten so überzeugend findet, dass es sagt, okay, da gibt es zwar das andere Gutachten, das überzeugt uns aber nicht und darum wird die Klage abgewiesen. Ne? Und dieses Risiko hat man natürlich immer. Und darum muss man gut überlegen, wenn man ohne Gutachten schon so einen Vergleichsvorschlag bekommt, ob man dem nicht näher tritt.
Du sprichst ja immer gerne dann von dem Spatz in der Hand. 200.000 Euro sind natürlich ein großer Spatz.
Ja, das war schon eigentlich schon eine kleine Taube. Aber trotzdem habe ich gedacht, das Kind ist ja doch sehr, sehr schwer geschädigt. Und die 200.000 so als erster Zuruf des Gerichts, das passt nicht. Die Gegenseite tat sich natürlich schwer, das anzunehmen, aber ich habe gedacht, wir müssen da weiter verhandeln. Wir müssen das Bestmögliche für das Kind rausholen, auch wenn es ein gewisses Risiko ist, wenn wir uns nämlich nicht verständigen, dass es dann weitergeht und es dann vielleicht gar nichts gibt.
Genau.
Und wir haben aber weiter verhandelt, sehr intensiv, sehr langwierig. Über Monate habe ich mit der Anwältin der Gegenseite hin und her telefoniert und unsere Standpunkte haben wir wechselseitig diskutiert und wir haben uns letztendlich aber auf 270.000 Euro verständigt, also okay. 70.000 Euro mehr. Es war ein Wabonspiel, aber ich wollte das einfach eingehen in Abstimmung mit der Mandantschaft, dass wir da hinkommen. Das hat dann auch das Gericht so entsprechend protokolliert und wir konnten das Verfahren, ohne dass ein weiteres Gutachten eingeholt werden musste, abschließen. Und ja, die kleine Amelie hat dann zumindest einen finanziellen Ausgleich der erlittenen Schäden erhalten und glücklicherweise hat sich ihr Zustand auch in der Folge, wie ich gehört habe, verbessert.
Gut.
Und ich werde da im Austausch bleiben mit den Eltern. Das interessiert mich doch und ich hoffe auch, dass es ihr ja künftig besser geht und sie dann vielleicht doch so ein einigermaßen normales Leben wird führen können.
Puh, muss man erst wieder so ein bisschen sacken lassen. Also ein schwerer Fall, ein besonderer Fall heute von dir, Peter. Danke dafür und wir danken euch fürs Einschalten mal wieder.
Genau, und ihr hört uns immer eine Woche vorher exklusiv auf RTL Plus und im Anschluss diese Folge auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts abzurufen gibt.
Und noch ganz andere Fälle, die wir ja noch nie im Podcast behandelt haben, findet ihr dann ja bei uns im Hörbuch, das es ja jetzt dann auch gibt. Danke dir, Peter, und wir sagen bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.